Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 2. Therapieverfahren. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 8: Paar- und Familientherapie und systemische Ansätze von Judith Kowalski. Abschnitt 8.1: Grundlagen der systemischen Therapie. Unterabschnitt 8.1.1: Beschreibung. In der systemischen Therapie liegt der Fokus auf dem sozialen Kontext psychischer Störungen. Zusätzlich zum Patienten, dem Symptomträger, Indexperson, werden auch andere Personen in die Therapie mit einbezogen, die in einer aktuellen relevanten Beziehung zu dem Patienten stehen. Systematische Ansätze bezeichnen also nicht den Patienten an sich als krank, sondern sehen die Interaktionen mit den Mitgliedern des Bezugssystems sowie die Beziehungsstrukturen innerhalb dieses Systems als fehlerhaft an. Zu dem Bezugssystem gehören die Familie, Freunde und Arbeitskollegen, aber auch Ärzte oder Therapeuten als professionelle Helfer des Patienten. Die Struktur und besonders die Kommunikation innerhalb des Bezugssystems sind nach dem systemischen Ansatz das, was die Symptome des Patienten verursacht. In diesem Ansatz liegt der grundlegende Unterschied zu individualpsychologischen Therapieformen. In der Therapie soll herausgearbeitet werden, wie die unterschiedlichen Personen miteinander interagieren, zum Beispiel welche Rollenverteilung herrscht oder welche Kommunikationsmuster dominant sind. Einerseits werden dabei die Auswirkungen der Interaktion innerhalb der Familie auf die Symptome des Indexpatienten betrachtet, andererseits aber auch die Bedeutung der Symptome für das familiäre System. Als Intervention soll die Kommunikation innerhalb des Systems und nach Möglichkeit dadurch die gesamte Familienstruktur, das heißt Beziehungen, Hierarchien, Interaktionsmuster, verändert werden. Dabei geht es nicht darum herauszufinden, wo in der Person die zurückliegenden Ursachen für die Symptome der Störung liegen, sondern welche Rahmenbedingungen innerhalb des Systems verändert oder neu geschaffen werden müssen, um die Entwicklung alternativer und konstruktiver Kommunikations- und Verhaltensformen zu unterstützen. Unterabschnitt 8.1.2: Geschichtliche Wurzeln. Es gibt keine einheitliche Definition der systemischen Therapie, da sich dieser Ansatz nicht, wie beispielsweise die Psychoanalyse, aus einer vergleichsweise konsistenten Theorie einer bekannten Persönlichkeit entwickelt hat. Historisch betrachtet ist die systemische Therapie eine Weiterentwicklung der frühen Familientherapie der 1950er Jahre in den USA. Damals begannen einige Psychotherapeuten, die Familien der Patienten in die Behandlung mit einzubeziehen. Heute kann Familientherapie als eine Anwendungsform systemischen Vorgehens innerhalb spezieller Rahmenbedingungen bei einer bestimmten Patientengruppe angesehen werden. Virginia Satir wird häufig als Mutter der systemischen Therapie bezeichnet. Als bekannteste Vertreterin der experimentellen bzw. erlebnisorientierten Familientherapie entwickelte sie viele Techniken für die systemische Therapie, die auch heute noch Anwendung finden, wie zum Beispiel die Familienskulptur. Hierbei bekommt ein Mitglied die Aufgabe, die eigene Familie räumlich so zu positionieren, dass sich eine subjektiv stimmige Repräsentation der aktuellen emotionalen Beziehungen zwischen den beteiligten Personen ergibt. Für diese Abbildung der Skulptur können sowohl der Abstand der Personen im Raum als auch Körperhaltung und Gestik, Größenverhältnisse, Gesichtsausdruck oder Blickkontakt genutzt und verändert werden. Sprachliche Mittel sollten beim Bauen der Skulptur nach Möglichkeit nicht verwendet werden. Bei der Besprechung der gebauten Skulptur werden die Gefühle und Empfindungen der aufgestellten Personen erfragt. Die strukturelle Familientherapie von Salvador Minuchin und die strategische oder auch problemlösende Familientherapie von Jay Haley sind weitere Entwicklungsstränge aus den USA der 1960er Jahre. In der strukturellen Familientherapie werden aus den Interaktionen der Mitglieder Informationen über die Familienstrukturen, Family Map, Beziehungslandkarte und die darin enthaltenen Probleme abgeleitet. Eine wichtige Rolle für ein gesundes Familiensystem spielen beispielsweise klare Grenzen zwischen den Familienmitgliedern, Subsystemen, siehe Tabelle 8.1 im gedruckten Buch, sowie die Bereiche Autorität, Allianzen, Koalitionen, Einfluss und hierarchische Gliederung. Während der Therapie werden die bestehenden Grenzen überprüft und gegebenenfalls verändert. In der strategischen Familientherapie verwendet der Therapeut spezielle Strategien und Taktiken, zum Beispiel paradoxe Interventionen, siehe Beispiel, um die Familie lösungsorientiert zu führen, direktiver Ansatz, und um mit möglichst kurzen Interventionen handlungsorientiert und wirkungsvoll zu arbeiten. Die Paartherapie ist eine spezielle Unterform der Familientherapie, bei der die Interaktion der beiden Partner verändert werden soll. Beispiel: Paradoxe Interventionen. Paradoxe Interventionen sollen festgefahrene Situationen lösen und die Sicht der Beteiligten darauf verändern. Man verhält sich hierbei genau so, beziehungsweise sagt genau das, was nicht erwartet wird. Auf diesem Weg wird gerade durch die Anwendung des problematischen Kommunikationsverhaltens dessen Funktion verdeutlicht. Nachfolgend ein anschauliches Beispiel für die Wirksamkeit einer paradoxen Intervention. Carolins Eltern sind am Verzweifeln. Jeden Tag aufs Neue herrscht in ihrer Wohnung das blanke Chaos. Die Kleider ihrer 7-jährigen Tochter säumen den Weg durch die Dreizimmerwohnung. Kuscheltiere bevölkern die Sitzgelegenheiten der Familie und der Küchentisch wird tagtäglich zum Mal- und Basteltisch der Tochter umfunktioniert. Carolins Eltern versuchten anfangs durch Schimpfen und später durch Bestrafungen wie Hausarrest oder Fernsehverbot mehr Sinn für Ordnung bei ihrer Tochter zu erreichen. Doch nichts veränderte auch nur ansatzweise Carolins Verhalten. Dann versprachen sie Carolin, dass sie für jeden Tag, an dem sie es schaffe, die Wohnung so richtig schön unordentlich zu machen, eine kleine Überraschung bekäme. Nach einer Woche gewohnter Unordnung in der Wohnung und Überraschungen für Carolin hörte diese plötzlich auf, die ganze Wohnung in ihren persönlichen Spielplatz zu verwandeln. Beispiel Ende. Unter Abschnitt 8.1.3 Theoretische Grundlagen. Unter dem Begriff systemische Therapie werden unterschiedliche theoretische Interventionsansätze zusammengefasst. Die zentrale Idee, die aus der Systemtheorie in die systemische Therapie übernommen wurde, ist die Fokussierung auf die Wechselbeziehungen innerhalb familiärer Systeme. Diese enthalten Subsysteme, wobei jedes Subsystem bestimmte Funktionen erfüllt. Beispielsweise gewährleistet das Elternsystem die Versorgung und Erziehung der Kinder und kann durch unterschiedliche therapeutische Maßnahmen gestützt bzw. gestärkt werden. Siehe Tabelle 8.1 im gedruckten Buch. Die einzelnen beweglichen Teile stehen in ständiger Interaktion miteinander, wodurch das ganze System im Gleichgewicht gehalten wird. Homöostase. Das Verhalten eines einzelnen Mitglieds ist immer sowohl Ursache als auch Wirkung des Verhaltens der übrigen Mitglieder, Zirkularität. Eine Familie gilt als gesund, wenn die Subsysteme ihre Funktionen erfüllen. Die zentralen Funktionen familiärer Systeme bestehen in Alltagsbewältigung und Aufgabenerfüllung, Intimität, das heißt Nähe und Bindung zwischen den einzelnen Mitgliedern, Entwicklung des Einzelnen bei Aufrechterhaltung des Ganzen, das heißt angemessenes Verhältnis zwischen Gemeinsamkeit, Miteinander und Individualität. Emotionalität, das heißt Umgang mit emotionalen Prozessen als wichtiger Aspekt des Erlebens und Verhaltens. Rollenverhalten. Kohäsion, das heißt Zusammenhalt und Zugehörigkeitsgefühl der Mitglieder. Kommunikation. Und Kontrolle. Zum Beispiel durch klare Grenzen und Regeln innerhalb des Systems. Auch das Konzept der System-Umwelt-Grenzen kommt aus der Systemtheorie. Dabei geht es darum, welche Grenzen das System nach außen hat. Die Grenzen und ihre Angemessenheit sollen in der systemischen Therapie überprüft werden. Grenzen und weitere Kriterien zur Einschätzung von Systemen finden sich in Tabelle 8.2 im gedruckten Buch. Da die Familie oder der Partner häufig den Bezugsrahmen des Patienten darstellen, wird die systemische Therapie oft im Familien-Paar-Setting angewandt. Allerdings ist auch die Einbeziehung anderer Bezugssysteme denkbar, beispielsweise des beruflichen Umfelds. Es ist außerdem möglich, eine systemische Einzeltherapie durchzuführen. Das Verhalten und Denken der abwesenden Bezugspersonen wird dabei hypothetisch erfragt, zum Beispiel durch zirkuläre Fragen, und so in die Therapie mit einbezogen. Abschnitt 8.2 Indikationen und Kontraindikationen. Unterabschnitt 8.2.1 Indikationen. Eine besondere Indikation für die systemische Therapie besteht immer dann, wenn die Problematik des Patienten hauptsächlich im interpersonellen Bereich liegt, also wenn das System, das den Indexpatienten umgibt, relevant für die Entwicklung und/oder Aufrechterhaltung der psychischen Störung ist. Direkt in die Therapie sollten allerdings immer nur diejenigen Personen einbezogen werden, die eine relevante Rolle für das Problem darstellen. Voraussetzung dafür ist, dass die Systemmitglieder motiviert werden können, das Problem des Indexpatienten als ein gemeinsames anzusehen und umzuformulieren. Das Problem des Indexpatienten ist ein Problem der Familie. Unterabschnitt 8.2.2 Kontraindikationen. Im Falle klar abzugrenzender intrapsychischer Konflikte des Patienten ist eine Therapie im Einzelsetting die effektivere Behandlungsmethode und somit dem systemischen Ansatz vorzuziehen. Eine weitere Kontraindikation liegt vor, wenn das den Patienten umgebende System nicht bereit ist, an der Therapie teilzunehmen. Systemische Mehrpersonen-Settings sind auch dann kontraindiziert, wenn dem Therapeuten die nötigen Qualifikationen fehlen oder wenn die Gefahr besteht, dass Offenheit während der Therapie später mit Gewalt, Missbrauch oder Repression beantwortet wird. In diesen Fällen wäre keine Aussicht auf fruchtbare Arbeit gegeben. Schließlich ist bei Störungen, aufgrund derer Patienten dazu neigen, Schuld tendenziell eher auf andere zu projizieren, antisozial, narzisstisch, zu bedenken, dass die systemische Sichtweise den Patienten darin zusätzlich bestärken könnte. Abschnitt 8.3 Durchführung. Unterabschnitt 8.3.1 Diagnostik und Therapie – eine Einheit. In der systemischen Therapie gibt es keine strikte Unterscheidung zwischen einer Explorations- und einer Interventionsphase. Die Methoden, die zur Diagnostik eingesetzt werden, wie beispielsweise das zirkuläre Fragen oder die Familienskulptur, siehe Tabelle 8.3 im gedruckten Buch, haben häufig neben dem Ziel der Informationserfassung auch bereits therapeutische Wirkung. Zur Diagnose von Familien- und Paarstrukturen werden beispielsweise folgende Fragen gestellt. Wie werden Emotionen und Konflikte thematisiert? Wie ist das Verhalten der einzelnen Personen in einer typischen Konfliktsituation? Was sind typische Kommunikationsmuster, wenn es um die Bereiche Sexualität, Emotionen, Regeln und Grenzen, Pflichterfüllung etc. geht? Es gibt verschiedene standardisierte und psychometrisch evaluierte Verfahren zur Diagnose familiärer und partnerschaftlicher Interaktionen, zum Beispiel standardisierte Beobachtungsverfahren, zur Fragebogendiagnostik der Familie als Ganzes, zum Beispiel Familienidentifikationstest, und zu einzelnen Beziehungen innerhalb eines Systems. Der Einsatz symbolisch-metaphorischer Verfahren, zu denen unter anderem das Genogramm oder die Familienskulptur zählen, ist eine wichtige Besonderheit der systemischen Therapie. Siehe Tabelle 8.3. Als psychometrisch evaluiertes Familienskulpturverfahren ist beispielsweise der Familiensystemtest zu nennen. Unterabschnitt 8.3.2 Therapeutische Haltung. Das Verhalten des Therapeuten gegenüber den einzelnen Systemmitgliedern wird als respektvoll definiert. Gleichzeitig wird eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber pathogenen Ideen vertreten. Damit eng verknüpft ist auch der Anspruch der Allparteilichkeit, der zum Ziel hat, eine unabhängige Perspektive zu wahren und die Vorgänge und Interaktionen innerhalb des Systems nicht zu bewerten. Die systemische Therapie zeichnet sich weiterhin durch eine ausgeprägte Ressourcenorientierung aus. Dabei wird davon ausgegangen, dass alle benötigten Ressourcen, die zur Lösung eines Problems nötig sind, bereits im Patienten vorhanden sind und in der Therapie entdeckt und nutzbar gemacht werden können. Ressourcen können zum Beispiel funktionale Beziehungen oder gegenseitige Unterstützung sein, aber auch Kompromissfähigkeit, Zugehörigkeitsgefühl sowie materielle Sicherheit. Häufig werden potenzielle Ressourcen jedoch nicht wahrgenommen oder genutzt. Exemplarisch wäre ein Mann, der die Hilfe seiner Frau zwar braucht, aber nicht annehmen, einfordern kann, weil ihn dies in seiner Männlichkeit verletzen würde. Oder eine Familie, die verfügbare therapeutische Angebote nicht nutzt, weil die Familienmitglieder Angst vor Stigmatisierung haben. Unterabschnitt 8.3.3 Paartherapeutische Ansätze. Systemische Ansätze, die in der Tradition empirisch-wissenschaftlicher KVT-Ansätze entwickelt wurden, fokussieren vor allem auf die Behandlung von Paarproblemen. Nicht nur in Familien, auch in Partnerschaften wird ein konstruktiver Umgang mit Konflikten oder Problemen oft durch festgefahrene Verhaltensmuster erschwert. Einige typische Charakteristika unzufriedener Paare sind erhöhte Konfliktbereitschaft, lange Konfliktdauer, schnelle Eskalation, starre Kommunikationsmuster, Vorwürfe, Kritik, Abwertung des Partners etc., geringe Selbstöffnung sowie Nähe-Distanz-Probleme. Die systemische Sichtweise findet sich in der Annahme wieder, dass zirkuläre Prozesse die Konflikte des Paares aufrechterhalten. In verschiedenen Trainingsprogrammen und Therapiemethoden soll für beide Partner ein Rahmen geschaffen werden, in dem sie ihre Bedürfnisse und Wünsche, Ängste oder Befürchtungen ausdrücken und effektiv an der Veränderung dysfunktionaler Kommunikations- und Verhaltensmuster arbeiten können. EPL – ein partnerschaftliches Lernprogramm. Das EPL nach Thurmeier, Engel und Halweg folgt dem Grundsatz, das Geheimnis zufriedener Paare ist das Gespräch und ist durch seine präventive Ausrichtung nicht für den Einsatz bei Paaren gedacht, die bereits schwerwiegende Probleme haben. Vielmehr ist es ein Trainingsprogramm für junge Paare, die ihre Beziehung vertiefen, die Paarzufriedenheit erhöhen und Problemen vorbeugen wollen. Durch gezielte Gesprächstrainings und Gesprächsregeln, siehe Tabelle 8.4 im gedruckten Buch, sollen Paare lernen, sich so auszudrücken, dass beim Gegenüber auch das ankommt, was man sagen will. So zuzuhören, dass man den Partner versteht und Meinungsverschiedenheiten, Differenzen fair auszutragen. Zusätzlich zu diesem gezielten Kommunikationstraining werden spezielle Problemlösefähigkeiten vermittelt. In einer 5-jährigen Längsschnittstudie konnten die Autoren des EPL kurz- und längerfristig positive Effekte des EPL-Trainings gegenüber den Kontrollbedingungen ohne Interventionen bzw. mit herkömmlichen Ehevorbereitungswochenenden nachweisen, und zwar unabhängig von Alter, Geschlecht, Schulbildung oder Herkunft, Stadt versus Land der Teilnehmer. Es zeigten sich größere Lernerfolge hinsichtlich der Kommunikationsqualität, kurzfristig D gleich 0,68, nach 3 Jahren D gleich 0,70, eine günstigere Entwicklung der Ehezufriedenheit, stabile Zufriedenheit über den gesamten Beobachtungszeitraum, sowie geringe Trennungs- und Scheidungsraten, EPL, nach 1,5 Jahren keine, nach 3 Jahren 1,6% und zur 5-Jahres-Erhebung 3,9% Scheidungen gegenüber 6,9%, 16,7% und 23,8% der Kontrollpaare. Verhaltenstherapie mit Paaren. Aufbauend auf einer generellen Übersicht von Hekerens zur langfristigen Effektivität verhaltenstherapeutischer Paartherapie, siehe Tabelle 8.5 im gedruckten Buch, setzte Bodenmann gezielt an den für unzufriedene Paare typischen Reaktionsmustern an. Durch festgefahrene Verhaltensweisen, zum Beispiel Provokation, Rückzug, werden konstruktive Lösungen behindert. Während des Programms üben die Partner systematisch neue Kommunikations- und Problemlösestrategien ein und lernen, diese in den Alltag zu übertragen. Das Interventionsprogramm von Bodenmann enthält unter anderem folgende Elemente: Sensibilisierung für das Problem, Wissensvermittlung zum Ablauf und zur Erfolgsaussicht durch Paartherapie, Schaffung von Motivation, Probleme sind bewältigbar, Aufbau erforderlicher Kompetenzen durch gezielte Paarübungen, Anleitung zum Training der Kompetenzen im Alltag, Transfer und Maßnahmen zur längerfristigen Aufrechterhaltung im Sinne einer Rückfallprophylaxe. Weitere Programme und Techniken. Neben den vorgestellten Ansätzen gibt es eine Reihe weiterer Partnerschaftsprogramme, wie zum Beispiel konstruktive Ehe und Kommunikation, vor allem für Paare mit mehrjähriger Beziehungserfahrung, Stressbewältigung für Paare oder Triple P, Positive Parenting Program, ein breit angelegtes Präventionsprogramm für Eltern, das grundlegende Erziehungsfertigkeiten vermittelt, um psychischen Störungen bei Kindern vorzubeugen. Eine Kurzübersicht wichtiger Einzeltechniken verhaltenstherapeutischer Ansätze ist in Tabelle 8.5 aufgeführt. Abschnitt 8.4 – Empirische Absicherung. In einer neueren Meta-Analyse wird die Wirksamkeit systemischer Therapie für verschiedene Störungen belegt. Bei Erwachsenen gilt sie für affektive Störungen, Essstörungen, psychische und soziale Faktoren bei somatischen Krankheiten, Abhängigkeit und Missbrauch sowie bei Schizophrenie und wahnhaften Störungen als empirisch validiert. Besonders die Ressourcenorientierung als spezielle Technik der systemischen Therapie zeigt sich als hochwirksame Methode. Bei Kindern und Jugendlichen ist die Wirksamkeit der systemischen Therapie im Rahmen von affektiven Störungen und Belastungsstörungen, Essstörungen und anderen Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen, Verhaltensstörungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, Tickstörungen, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, Störungen der Impulskontrolle, Störungen der Geschlechtsidentität und Sexualstörungen, Störungen des Sozialverhaltens und jugendlicher Delinquenz, Abhängigkeit und Missbrauch sowie Schizophrenie und wahnhaften Störungen gut belegt. Vom Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie, dem Sachverständigenrat, der die wissenschaftliche Anerkennung von Psychotherapieverfahren prüfen soll, wurde 2008 die Anerkennung der systemischen Therapie in Deutschland für Erwachsene empfohlen, allerdings wird sie von den Kassen derzeit noch nicht finanziert. Hinsichtlich der Wirksamkeit verhaltenstherapeutischer Ansätze für Paare veröffentlichte Hekerens eine Übersicht, welche eine langfristige Effektivität der Interventionen bestätigt. Siehe Tabelle 8.6 im gedruckten Buch.